Das Sport1 Corona Update mit Daniel Hör und Matthias Becker.
Das Sport1 Corona Update nach der Relegation zur ersten Liga. Werder Bremen bleibt in der ersten Bundesliga und vor der Relegation. Wer geht runter aus der zweiten Liga oder wer geht vielleicht hoch in die zweite Liga? Diese Fragen werden heute Abend gestellt. Darüber werden wir gleich sprechen. Erstmal sprechen wir über die heißen Themen der Sportwelt. Wie immer mit Matthias Becker. Hallo Matthias.
Hallo, grüß dich, guten Morgen.
Unser stellvertretender Chefredakteur Digital hat wieder die heißesten Infos aus unserem Sport1 Newsroom für euch parat. Und deshalb kommen wir direkt zu Frage 1. Was hält die Leute aktuell im Atem?
Ja, das ist aktuell natürlich, wie du es schon angesprochen hast, ja auch noch die Relegation von gestern Abend. Es war dann ja doch am Ende noch dramatischer, als man vielleicht gedacht hätte, nachdem es losging. Aber Bremen bleibt in der Bundesliga, Werder Bremen. Und damit bleibt auch ich habe es nicht komplett überprüft, aber es bleibt auf jeden Fall ein Rekord mal nicht beim FC Bayern, nämlich der mit den meisten Bundesligaspielen. Den kann Werder Bremen jetzt behalten, denn da sind sie tatsächlich vorne. Ja, und dass die ganzen Nachwehen dazu, mögliche, also Randale, die es in Bremen gab und auch ein bisschen Aufregung rund um das Spiel, beschäftigen uns natürlich heute Morgen noch. Und ansonsten, ja, muss man ehrlich sagen, Corona, was ja auch unser Thema ist, jetzt gerade nicht so heiß in der Sportwelt. Wir haben halt jetzt die letzten Geisterspiele einfach dieser Saison, die jetzt zu Ende gehen, jetzt eben noch die zwei Relegationsspiele zwischen zweiter und dritter Liga, dann ist an der Stelle ein Schlussstrich gezogen. Die internationalen Ligen biegen da auch auf die Zielgerade ein im Fußball. In Spanien geht es noch um die Meisterschaft, überall anders ist es eigentlich schon relativ deutlich, wer Meister wird. Und dann bereiten sich die ersten Teams auch schon so langsam auf das Champions League Turnier im August vor, muss man sagen. Also da die Bayern sind jetzt gestern noch einen Marketingtag gehabt, sind jetzt in den Kurzurlaub abgereist. Ähnliches gilt natürlich dann auch für Mannschaften wie Leipzig, die auch noch dabei sind im Europacup. Und da ist aber wirklich eine sehr kurze Zeit, 10, 13 Tage vielleicht, und dann geht's auch schon wieder los mit der Vorbereitung eben auf die europäischen Wettbewerbe, die dann im August stattfinden sollen, wenn alles weiter so läuft, wie es bisher läuft. Und dann im September geht's auch schon wieder rund mit Nationalmannschaft, DFB-Pokal, Bundesliga, wenn, das ist ja immer in diesen Zeiten der Vorbehalt, die Infektionszahlen und die Lage medizinischer Art sich so darstellt, wie es jetzt aussieht und man wirklich weitermachen kann.
Das Negative an dieser Situation aktuell ist, dass die Themenlage zumindest in Deutschland und Europa dünn ist, was Corona-Themen angeht, aber das ist natürlich gut für uns und für die Gesellschaft, insofern wollen wir uns da nicht beschweren, denke ich.
Genau, auf gar keinen Fall, da rede ich lieber über andere Sachen, ist gar kein Problem.
Absolut, dann machen wir das doch. Wir sprechen nämlich über das, was auch eine positive Nachricht ist, nämlich dass eine weitere Sportart die Reifen quietschen lässt, so möchte ich es mal formulieren. Was können wir diese Woche denn noch erwarten?
Genau, also der Fokus, wir haben das auch bei uns am Wochenende gemerkt, auch bei den Zugriffszahlen. Die Formel 1 ist ja gestartet in Spielberg mit dem ersten Rennen der Saison. Und das hat wirklich sehr stark interessiert. Es war natürlich auch relativ spektakulär. Viele Ausfälle und Überraschungen und ja, vieles auch Konflikte, sage ich mal, zwischen Sebastian Vettel und seinem Ferrari-Team. Also da hat sich auch gezeigt, dass das Konzept, so jetzt es aussieht, das Konzept aufgeht von der Formel 1, was jetzt das Medizinische angeht. Und dann geht's, weil man natürlich viel Zeit verloren hat, eigentlich sollte der Saisonstart ja im März in Melbourne sein, da geht's natürlich jetzt gleich weiter. Also jetzt dieses Wochenende schon in Österreich, dann geht's nach Ungarn. Die werden jetzt fast im Wochenrhythmus fahren, die Jungs. Und ja, dementsprechend bleibt's da spannend, auch zu sehen, wie sich die ganze Saison einfach entwickelt und ob es da vielleicht dieses Jahr auch zu einer Überraschung kommen kann in dieser außergewöhnlichen Saison einfach. Und ansonsten, was den Ausblick angeht, jetzt nicht diese Woche, aber es nähert sich so langsam auch, dass im US-Sport die Wettbewerbe entweder anfangen oder weitergehen sollen. Die NBA, die Ende Juli in Disney World ja loslegen will, und eben auch die MLB, also die Baseball-Liga, die noch gar nicht angefangen hatte und die jetzt ihren Saisonstart auf den 23. Juli terminiert hat, wo man aber ehrlicherweise auch mal klar gucken muss, wie geht's da überhaupt weiter, weil das Land ist ja tief zerrissen. Neue Höchststände bei den Infektionszahlen, von daher bin ich da mal sehr gespannt, ob da wirklich auch knallhart dann durchgezogen wird. Es gibt ja tatsächlich einige Spieler, die auch von sich aus gesagt haben, also sei es jetzt NBA oder auch MLB, also sorry, da bin ich aber nicht dabei, das ist mir zu gefährlich.
Ja, ich bin mal gespannt. Also ich halte es erstmal auch für eine gewagte Lösung, gerade aufgrund der steigenden Infektionszahlen in den USA. Wir werden das auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch weiter in den Augen behalten. Dafür sind wir auch hier und switchen jetzt zu Frage 3. Welche Themen gibt es abseits von Corona im Sport? Ist jetzt in dem Fall natürlich eine Frage, die so ein bisschen durch die ersten beiden Fragen beantwortet wurde, was uns ja freut, wie gesagt. Aber trotzdem wollen wir da auch noch auf 2, 3 Themen schauen.
Ja, da haben wir durchaus noch was. Also gerade wenn wir in den USA bleiben, deutet sich jetzt wirklich ein Mega-Deal an. Da ist man nochmal schnell da mit der Formulierung bei den USA, aber in dem Fall wirklich Patrick Mahomes, Quarterback-Star der Kansas City Chiefs, die dieses Jahr den Super Bowl auch gewonnen haben, soll ein neuer Vertrag vorliegen oder er soll kurz vor einer Einigung mit seinem Team stehen. Ist ja aktuell noch in seinem Rookie-Vertrag drin, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber jetzt soll halt der große Zahltag kommen und der hat es wirklich in sich. Also wenn das stimmt, was die Kollegen in den USA da berichten, dann geht es darum, dass er einen 10-Jahres-Vertrag unterschreiben soll mit einem Volumen von $450 Millionen. Also da ist jetzt keine Null zu viel dran, das ist wirklich so gemeint. Und das ist natürlich ganz enorm. Zum einen die Summe, die relativiert sich in Anführungszeichen ein bisschen dadurch, wenn man sieht, dass es auf 10 Jahre ist und dass jetzt ein Ronaldo, Messi etc. Sicherlich auch um die 40, 45 Millionen Euro im Jahr verdienen, brutto. Aber es ist natürlich gerade in einer Sportart wie American Football, die sehr verletzungsanfällig ist, gerade die Quarterback-Position, wo viel Druck drauf gemacht wird, der viele Hits abbekommt, ist das natürlich ein gewagtes Ding, einen 10-Jahres-Vertrag mit so einem Volumen zu geben. Und das ist gerade ein heißes Diskussionsthema natürlich. Ja, und ansonsten vielleicht noch abseits vom ganz großen Sport, aber mal das Spektrum ein bisschen zu erweitern, auch für unsere Zuhörer, unsere User, bestellen wir diese Woche ein paar junge Athleten aus Deutschland vor, die so vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat oder die nicht jeder kennt, teils. Und zwar mit der Stiftung Deutsche Sporthilfe, die sich ja sehr engagiert dafür, eben auch die nicht hochkommerzialisierten Sportarten, die Sportler zu unterstützen bei dem Versuch, Topleistung zu bringen, vergibt jedes Jahr Sportstipendien, um halt diese Sportler weiter zu unterstützen in ihrem Alltag. Viele von denen sind natürlich auch Studenten und da wird jedes Jahr der Sportstipendiat oder die Sportstipendiatin des Jahres gewählt. Und die 5 Kandidaten in der Endauswahl stellen wir diese Woche vor, auch bei uns auf der Seite, da kann man es auf jeden Fall mal reinschauen, das ist ganz interessant, da sind noch bekanntere Namen dabei, wie Julius Thole, der Beachvolleyballer, der auch, glaube ich, hier schon gesprochen hat, oder?
Ja, wenn ich mich ganz richtig, täusche. Genau.
Der ist dabei und da gibt es einfach Interviews über ihren Werdegang, über ihre Karriere, über ihre Planungen und das ist schon ganz interessant. Da stellen wir, wie gesagt, seit gestern jeden Tag einen der Kandidaten vor. Man kann da auch abstimmen, von daher gerne mitmachen.
Wunderbarer Aufruf. Vielen Dank dir, Matthias. Und wir kommen jetzt rüber zum Basketball, der ja auch seine Geistersaison beendet hat und sprechen nach 2 Monaten Pause mal wieder mit Danilo Bartel und wollen mal so klären, was für Unterschiede mittlerweile aufgetreten sind im Sport und wie er das Finalturnier verdaut hat. Also danke dem Matthias und jetzt geht's ab zu Danilo. So, und wie versprochen sprechen wir heute mit Danilo Bartel vom FC Bayern Basketball und wollen, nachdem 2 Monate ungefähr vergangen sind, mal schauen, was seitdem passiert ist in der Welt des Basketballs und in der Welt von Danilo Bartel. Hoffentlich etwas Gutes und darüber wollen wir sprechen. Deshalb herzlich willkommen, Danilo.
Servus, hi.
Danilo, erstmal die Frage, die wir immer im Podcast stellen. Bist du noch gesund? Geht's dir gut?
Ja, ich bin gesund. Alles gut soweit. Die letzten Wochen, Monate alles gut überstanden.
Sehr schön. Ja, die Fallzahlen in Deutschland gehen ja auch runter. Insofern ist da schon mal eine positive Tendenz zu erkennen. Danilo, wir müssen natürlich sprechen über das, was sportlich in der Zwischenzeit passiert ist. Ihr habt das Finalturnier in der Basketball-Bundesliga in München im Audi Dome gespielt. Gib doch gerne so ein bisschen Einblick, wie es dir jetzt mit ein bisschen Abstand zum Finalturnier geht.
Ja, es war eine sehr spezielle und interessante Erfahrung, aber im Rückblick bin ich froh, Teil dieser Erfahrung gewesen zu sein, auch wenn es nicht so erfolgreich für uns als Mannschaft und Verein war. Glaube ich, war es einfach wirklich eine positive Sache für den Sport und vor allem für Basketball. So dass man da sagen kann, dass das wirklich rundum gelungen war, wie es dann letztendlich stattgefunden hat.
Für euch, für den FC Bayern Basketball, war es eine besondere Situation, im heimischen Audi Dome zu spielen, aber vor leeren Rängen, sprich nicht die Zuschauer zu haben, die sonst dort sind. Beschreibt doch gerne mal, wie sich das angefühlt hat, ein Heimspiel zu haben, aber dann doch nicht diesen Heimvorteil zu haben, in Anführungsstrichen.
Ja, es war ein bisschen komisch gerade, glaube ich, die ersten Spiele haben wir es nicht geschafft, diese Energie, die normal die Fans einem geben, in der Mannschaft zu kreieren. Da es für uns auch wie unsere Trainingseinheiten normal im Audi Dome stattfinden, war es ein bisschen komisch, aber ich glaube, nach und nach hatte man sich auch an diese Umstände gewöhnt. Aber ja, ich glaube, der vermeintliche Heimvorteil, den wir hatten, war wahrscheinlich eher vielleicht ins Gegenteil, dass es für uns noch ungewohnter war als für die anderen Teams.
Glaubst du, das hat euch dann so belastet in dem Moment auch, dass es vielleicht auch dazu geführt hat, dass ihr verhältnismäßig früh gescheitert seid dann im Finalturnier?
Ja, ich glaube, das hatte viele Faktoren, wieso es dann nicht gereicht hat, weiterzukommen. Aber ja, sicherlich. Also ich meine, ein Faktor ist sicherlich, ohne Fans in der heimischen Halle zu spielen, wenn man das gewohnt ist, wie die Fans normal uns vor allem gerade in Playoffs oder in Do-or-Die-Spielen immer angefeuert haben, ist das auch ein Faktor, der damit spielt.
Für diejenigen unter unseren Hörern, die vielleicht den Basketball nicht so stark verfolgen, können wir noch mal ein bisschen Einblick geben. In der Sendung vor 2 Monaten hatten wir darüber gesprochen, dass es möglich ist, dass nicht alle Spieler zurückkommen, gerade US-amerikanische Spieler. Man spricht da vor allen Dingen von Greg Monroe natürlich. Kannst du da ein bisschen Einblick geben, wie sich eure Mannschaft vielleicht nochmal verändert hat zum Finalturnier hin und was das dann nochmal für einen Unterschied gemacht hat zu der Mannschaft, die eigentlich in der regulären Saison auf der Platte gestanden hat?
Ja, natürlich. Bei uns kam Greg Monroe nicht zurück, der durch die Saison hinweg unser Topscorer, unser Top-Rebounder war. Viel unseres Spiels auf ihn fokussiert war, sodass wir da in der kurzen Vorbereitungsphase irgendwie auch eine neue Spielweise, andere Spieler mehr in den Fokus rücken mussten. Wir haben uns noch mit Ismet Akpina vor dem Turnier verpflichtet. Aber natürlich ist es auch sehr, sehr schwer, immer in eine Mannschaft in so einer kurzen Phase reinzukommen. Ja, aber es war auf jeden Fall natürlich ein anderes Team. Dann doch, dass da auf dem Feld stand, noch mit Nihad Jedovic, der uns verletzt gefehlt hat. Also wirklich zwei Spieler aus der Starting Five normal, die uns gefehlt haben. Aber ich glaube, das ging irgendwie allen Mannschaften so. Also ich glaube, die meisten Mannschaften eigentlich, ich glaube fast nur Alba Berlin, wenn ich mich jetzt so richtig dran erinnere, ist komplett bei diesem Turnier angetreten wieder. Sodass man da natürlich, dass es andere Mannschaften irgendwie auf dem Feld standen und auch natürlich auch andere Spielstile der Teams zu sehen waren.
Fällt es dann leichter, das Ergebnis so abzuhaken, wenn man diese Gründe quasi ins Feld führt und sagt, das sind veränderte Mannschaften letztendlich gewesen als in der regulären Saison? Oder ist das erstmal für die Bewertung der Saison egal für dich?
Ist auf jeden Fall erstmal egal. Also ich meine, man muss sagen, dass wir durchweg die Saison gewisse Probleme hatten, so dass man das jetzt aufarbeitet, auch in den Tagen jetzt schon nach dem Turnier. Ich persönlich auch nicht mit mir zufrieden war durch die Saison hinweg, sodass, glaube ich, jeder Spieler da auch noch dran nagt, bisschen, dass es nicht so erfolgreich zu Ende ging.
Jetzt befinden wir uns ja in der Postseason, wie man so schön in Englisch sagt. Es gibt gewisse Themen, die beim FC Bayern Basketball ja durchaus präsent sind. Eine davon ist die Trainerposition, die ja offen ist. Da geistern jetzt Namen wie Andrea Trinchieri oder auch Svetislav Pesic, der nicht mehr in Barcelona tätig ist. Also durch die Gazetten, wenn man so will. Wisst ihr da als Mannschaft, ohne jetzt etwas nennen zu können, oder wisst ihr da schon mehr, wie es da auf der Trainerposition weitergeht?
Nee, also auch wie es heißt, ich glaube, offiziell hieß es vor dem 15. Juli, werden da keine Entscheidungen fallen, sodass man da sich auch, glaube ich, Zeit lässt, die Sachen alle gut zu analysieren und da keine überhektischen Sachen oder Entscheidungen trifft.
Ja. Für dich ja auch eine spezielle Situation jetzt, dass dein Vertrag ja auch ausläuft dieses Jahr, diesen Sommer. Darüber sprechen wir auch gleich. Trotzdem bist du ja Kapitän dieser Mannschaft der vergangenen Saison gewesen. Wirst du da trotzdem in einer gewissen Form mit eingebunden oder macht es das jetzt auch nochmal vielleicht spezieller, weil dein Vertrag auch parallel ausläuft?
Ja, ist natürlich irgendwie eine ungeschickte Situation. Aber ich meine, im Basketball ist es üblich, normal, dass mit allen Spielern nach der Saison geredet wird, egal ob die Verträge auslaufen oder nächstes Jahr, dass da immer eine Kommunikation noch stattfindet. Deswegen wird man da schon, aber ich glaube, im Großen und Ganzen für die wichtigen Entscheidungen haben wir genug Leute oben, die das klären. Und ja.
Erwartest du jetzt vielleicht auch eine andere Form von Verhandlungen, vielleicht bedingt noch durch die Unsicherheit, die durch Corona herrscht, das geistern momentan auch, Möglichkeiten herum, dass es eine zweite Welle in irgendeiner Form gibt. Glaubst du, dass sich da Vertragsverhandlungen anders gestalten als sonst, dass das irgendeinen Einfluss haben könnte?
Ja, ich denke sicherlich, dass allein schon den wirtschaftlichen Schaden, den die Sportvereine jetzt über die letzte Saison genommen haben. Und jetzt auch die Ungewissheit, ab wann kann man wieder mit Fans spielen, ab wann geht die Saison überhaupt los, mit wie vielen Fans kann man spielen. Ist, glaube ich, eine Ungewissheit da, und das spiegelt sich dann, glaube ich, auch auf die Spieler wieder.
Ja. Marco Pesic und Daniele Baiesi, der Sportdirektor des FC Bayern Basketball, haben nach dem Finalturnier mit Aussagen zum Thema Teamchemie auf dem Feld immer wieder aufhorchen lassen. Gerade Daniele Baiesi hat gesagt, dass den Schuh zieht er sich auch an, dass er mit der Kaderzusammenstellung nicht zufrieden gewesen sei, was die Leidenschaft für den FC Bayern Basketball als Verein angeht. Wird man da als Spieler auch hellhörig und wie geht man damit um oder wie gehst du damit um?
Ich glaube, ich kann mir nichts vorwerfen. Ich habe versucht, alle Spieler auch emotional ein bisschen zu mitzureißen, wie wir schon geredet haben. Ohne Fans war das manchmal schwer. Ich habe versucht, alles reinzuwerfen, auch körperlich. Und jeder Spieler wollte auch. Leider hat es dann irgendwie auch nicht in dieser Vorbereitung oder auch in dem Turnier diesen Klick gegeben, dass wir die gute Teamchemie, die wir eigentlich außerhalb des Felds haben, wo wir uns alle gut miteinander verstanden haben, dass wir das aufs Feld übertragen konnten. Das gibt es manchmal. Es ist manchmal nicht zu erklären, auch wie das dazu diesen zwei Situationen kommen kann. Aber ich kann nur für jeden Spieler da auch reden, dass jeder Spieler wollte und dass es da irgendwie aus welchen Gründen auch immer nicht geklappt hat, dass wir es aufs Spielfeld übertragen.
Kann es vielleicht auch sein, dass da in der Bewertung so ein bisschen auch natürlich der emotionale Faktor mit reinspielt, früher als geplant gescheitert zu sein, in Anführungsstrichen, dass das da vielleicht auch noch mit reinspielt oder dass das unabhängig davon ist?
Meine Planung? Oder?
Nee, die Bewertung von Daniele Baiesi, was die Teamchemie auf der Platte angeht.
Ja, sicherlich. Also ich meine, es ist natürlich auch ein Faktor, wieso wir dann im Viertelfinale ausgeschieden sind. Aber ja, also ich will jetzt nicht zu groß irgendwie reingehen, weil für mich, ich schaue eher in die Zukunft, als da jetzt mich zu grämen groß über die Vergangenheit. Bin eher, dass ich versuche, es besser zu machen, persönlich besser zu werden. Sicherlich ist es nicht schön für uns. Ich weiß nicht, wann Bayern das letzte Mal im Viertelfinale ausgeschieden sind. Aber gleichzeitig kann man nicht in dieser Situation, dieser Schwere, die Situation auch und mit den ganzen neuen Umständen, sollte man nicht zu groß über andere urteilen, sodass ich da viel einfach nur bei mir schaue, was hätte ich besser machen können, was kann ich besser machen in der Zukunft, um da ja, erfolgreicher zu sein.
Besser und erfolgreicher sein, dann auch weiterhin im Trikot des FC Bayern Basketball. Ist das dein Wunsch, weiter in München zu bleiben?
Ja, man muss, wie gesagt, man muss halt alles abwarten, was passiert in den nächsten Wochen, wie es weitergeht, diese Ungewissheit. Aber ja, ich meine grundsätzlich, ich habe immer betont, ich fühle mich in München wohl. Ich sehe das Potenzial des Standorts, des Vereins, sogar in der Basketballbranche auch. Und ja, der Rest wird sich zeigen.
Dann wollen wir vom Sportlichen nochmal weggehen. Wir hatten ja auch über ein, zwei Dinge gesprochen in der Podcast-Folge von vor 2 Monaten, was jetzt Aktivitäten, die vielleicht auch Corona-bedingt waren, die du aufgenommen hast, wie du deinen Alltag genutzt hast. Was davon ist denn jetzt noch übrig geblieben? Also hast du irgendwelche Aktivitäten, Freizeitbeschäftigung konservieren können aus der Hardcore-Corona-Zeit, aus dem Lockdown, oder bist jetzt wieder in den Alltag von vor Corona zurückgekehrt?
Ja, in den normalen Alltag bin ich noch nicht zurück. Ich glaube, das am meisten ist, ich war davor ein absoluter Spaziergang-Muffel. Aber jetzt nutze ich es dann doch auch immer mal wieder ein bisschen in die Natur rauszukommen, auch wenn es nur ein kurzer Spaziergang ist, mal in der Isar oder so. Ansonsten, ja, nicht viel. Ich meine, ich hatte ja auch nochmal die heiße Phase, wo es sich ein bisschen aufgelockert hat, waren dann auch 2,5 Wochen Hotel, die nochmal ein bisschen anders verlaufen sind. Aber ja, eigentlich nicht viel übrig geblieben.
Nicht viel übrig geblieben, vielleicht ja dann auch wieder Zeit, jetzt in der Pause neue Angewohnheiten sich zu schaffen. Vielen, vielen Dank für die interessanten Einblicke und für die ehrlichen Worte, Danilo Bartel, und vielen Dank für das Aufzeigen der Entwicklung, was in den letzten 2 Monaten passiert ist, und Grüße nach München.
Dankeschön.